Meine sehr geehrten Damen und Herren, manche schreiben in diesen Tagen, der Liberalismus habe dich tot gesiegt. Manche sagen, wo doch jetzt alle anderen Parteien liberal geworden seien, brauche es die FDP nicht mehr. Manche denken, seit sich die SPD mit der Agenda 2010 beschäftige und die Union auch über eine Steuerreform rede, sei die Liberalisierung Deutschlands gewissermaßen am Ziele angekommen. Ich möchte dem heute hier entgegnen. Wer glaubt, meine Damen und Herren, die Bimmelbahnpolitik des letzten Jahres bringe Deutschland wieder an die Spitze in Europa, der hat die Misere und die dramatische Lage nicht ansatzweise begriffen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wer den Liberalismus auf eine oberflächliche Standortdebatte reduzieren will, der hat ihn nie verstanden, geschweige denn im Herzen jemals gefühlt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Lage ist dramatischer, als sich das viele auch im öffentlich-rechtlichen Umfeld vorstellen. Aus dieser Sicherheit mag man so leicht lapula darüber hinweggehen. Es ist die höchste Arbeitslosigkeit, die wir jemals in Deutschland seit Gründung der Republik hatten. Es ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, die höchste Staatsverschuldung seit Gründung unserer Republik. Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Republik wird die Rente real gekürzt. Noch nie gab es so viel Pleiten wie im letzten Jahr. Und da, meine Damen und Herren, schreiben einige allen Ernstes, etwas Steuersenkung und etwas mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, wie im Dezember beschlossen, das sei der Durchbruch. Politiker, die sich jetzt ermüdet zurücklehnen und Kommentatoren, die sich damit zufrieden geben, sind Teil der deutschen Krankheit. Dieses Land muss wieder ehrgeizig werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das letzte Jahr war kein großer Wurf. Das war ein kleiner Anfang, ein erster Schritt. Mit dem Kompromiss im Vermittlungsausschuss konnte das Haus ein wenig an einigen Wänden tapeziert werden. Einige Schönheitsreparaturen wurden durchgeführt. Aber mit ein wenig neuer Farbe ist eben nicht getan. Tragende Wände müssen in unserem Hause neu gezogen werden, wenn wir es zukunftsfest machen wollen. Wir müssen die Fundamente unseres deutschen Hauses neu gründen. Wir brauchen kein oberflächliches, zögerndes, zaghaftes Renovierungsprogramm. Wir brauchen einen grundsätzlichen Neuanfang, ein Sanierungsprogramm. Unser Land braucht einen grundsätzlichen Neuanfang durch einen Politikwechsel. Und dieser Politikwechsel verabschiedet sich von einer Rundumversorgung und einer staatsgläubigen Mentalität. Er setzt wieder auf die Kräfte der Gesellschaft, des Einzelnen, auf Eigeninitiative, Freiheit zur Verantwortung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deswegen wollen wir Freidemokraten an der Spitze stehen, wenn es darum geht, dass die deutsche Politik auf geistige und konzeptionelle Meinungsführerschaft wieder ausübt. Notwendig ist nach der beginnenden Standortdebatte in Deutschland meiner Meinung nach viel mehr noch eine Wertedebatte in diesem Land. Nur wenn nach dem politischen Klein-Klein, nach der Kleckerpolitik, nach den Bimmelbahn-Entscheidungen die Bürger wieder Sinn und Ziel, Perspektive von Reformen erkennen können, werden sie sich darauf einlassen. Und weil, meine Damen und Herren, dieses nur durch eine Debatte geht über Werte und Begriffe, sollten wir als Liberale diese Debatte prägen. Wir brauchen in der deutschen Politik wir die Bereitschaft, das Erwirtschaften vor das Verteilen zu stellen, das private Engagement vor den Staat, und wir brauchen in Deutschland endlich wieder die Bereitschaft, die Freiheit vor die Gleichheit zu stellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Weg zur fairen Gesellschaft, er führt nicht über mehr Gleichheit, sondern er führt über mehr Freiheit. Unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit wurde in den letzten Jahren eine Gleichmacherei betrieben, die auf Kosten der Freiheit und unseres Wohlstandes gegangen ist. Gerechtigkeit ist einer der am meisten missbrauchten Begriffe unserer Zeit. Von den Sozialdemokraten, und zwar einschließlich der Sozialdemokraten in der Union, wurde Gerechtigkeit gleichgesetzt mit Verteilungsgerechtigkeit. Es ging nur noch um die Frage, wer aus der Hand des Staates welchen Anteil vom Kuchen zugeteilt bekommt. Damit wurde nicht etwa das Maß an Gerechtigkeit erhöht, sondern nur die Befriedigung verschiedener Interessensgruppen kostspielig erkauft. Die Subventionen, die in vielen Bereichen unsere Wirtschaft schädigen, wurden und werden mit allerlei vermeintlichen Gerechtigkeitserwägungen verteidigt. Das Subventionsunwesen hält sich nur deshalb so gut, weil die tatsächlichen Belastungen für jeden einzelnen Steuerzahler nur schwer zu identifizieren sind, während der Nutzen für bestimmte Gruppen wahlwirksam in Szene gesetzt werden kann. Diese Ungerechtigkeit der angeblich so gerechten Politik zu entlarven, das ist die Aufgabe liberaler Politik, die vor uns steht, meine lieben Freunde. Die Sozialsysteme, Steuersysteme in Deutschland sind doch mittlerweile Mechanismen geworden, um Gleichmacherei zu betreiben. Diese gleichmacherische Ordnung nimmt den Menschen Chancen, bestraft die Fleißigen und belohnt die Faulen zu Lasten der Schwachen. Und da möchte ich, dass wir Freidemokraten uns zum glatten Gegenteil bekennen. Liberale Politik fördert die Fleißigen, sie schützt die Schwachen, aber sie bestraft auch die Faulen. Es gibt kein Recht auf staatlich bezahlte Faulheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unser Steuersystem macht viel zu oft aus dem, der arbeitet, den Dummen. Und unsere Sozialsysteme prämieren zu oft die Faulheit, anstatt die Schwachen zu schützen. Nach liberalem Verständnis wird in unserer Gesellschaft der Schwache geschützt vor dem Starken, damit er nicht untergebuttert wird. Aber er muss auch geschützt werden vor den Faulen. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, alles, was wir an Streuverlusten in den maroden Sozialsystemen haben, geht bei den wirklich Bedürftigen verloren. Und das ist in meinen Augen das Gebot der Mitmenschlichkeit, den Bedürftigen und nicht den Sündigen zu helfen in diesem Lande, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir Liberale sind Leistungsgerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit, zwei Seiten derselben Medaille. Es ist viel über die Zumutbarkeit gesprochen worden, auch im Dezember. Was ist eigentlich einem langjährigen Sozialhilfeempfänger zumutbar? Welche Arbeit darf er annehmen? Untertariflich bezahlte? Wie sehr haben sich die anderen Parteien, vor allem SPD und Grüne, dagegen gewehrt? Ich finde, es ist unfair, wenn die Zumutbarkeit nur aus der Sicht eines Sozialhilfeempfängers definiert wird und so die Zumutungen für den Steuerzahler und die Beitragszahler völlig außer Acht gelassen werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, deswegen sage ich auch in aller Klarheit, fair ist, wenn langjährige Sozialhilfeempfänger jede angebotene legale Arbeit annehmen müssen, auch wenn sie untertariflich bezahlt wird, weil jede legale Arbeit besser ist als Weg zurück in den Arbeitsmarkt, als das Verbleiben in langjähriger Abhängigkeit vom Sozialsystem. Arbeit ist nämlich nicht nur eine Frage der Last, Arbeit ist auch eine Frage des persönlichen Glücks, der Selbstverwirklichung. Wir wollen, dass mehr Menschen ein selbst erarbeitetes, selbstbestimmtes Leben für sich führen können. Und wenn das über den Weg der untertariflichen Einstiegslöhne möglich wird, dann wollen wir Freidemokraten gegen jede Propaganda der Linken diesen Weg auch gehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Gerechtigkeit, die wir meinen, ist in Deutschland aber nicht nur durch Umverteilung und Gleichmacherei auf der Strecke geblieben. Auch das Streben nach einer lückenlosen Einzelfallgerechtigkeit im Gesetzeswesen ist eine Fehlentwicklung. Die geltenden Regeln, die wir haben, die sollen von unparteiischen Richtern fair und gerecht auf die vielfältigen Einzelfälle angewendet werden können. Doch in Deutschland gibt es mittlerweile für jeden Einzelfall eine Regel, mindestens aber eine Ausnahme. Das macht beispielsweise unser Steuersystem keinesfalls gerechter, sondern nur unerträglich kompliziert. Regeln oder Gesetze, die kaum noch ein Beamter und erst recht kein Bürger mehr verstehen können, sind nach liberalem Verständnis per se niemals gerecht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist in Wahrheit die neue Qualität, die doch in die Steuerpolitik und in die steuerpolitischen Diskussionen eingeführt werden muss. Steuerpolitik ist doch nicht nur eine Standortdebatte. Dass wir ein wettbewerbsfähiges Steuersystem brauchen, das weiß jedes Kind, jeder, der im Sportfall einer Zeitung liest, weiß das, wo die Steuersysteme in unseren Nachbarländern interessanter sind. Ja, das wissen Sie auch. Viele hier haben die Briefe ja von Schweizer Gemeinden und Kantonen bekommen. Ja, sicher. Ja, nicht alle. Ich habe sie geschickt gekriegt, wo dann draufsteht, bei mir vom Berufsweg. Geschickt gekriegt, wo dann rausgeht, mit Schweizer Absender, wollen Sie ein niedrigeres und einfaches, gerechteres Steuersystem? Wollen Sie keine Vermögenssteuer? Möchten Sie beim Erbschaftsrecht einen wirklichen Übergang Ihres Betriebes organisieren können? Möchten Sie weniger Bürokratie und schnelle Genehmigungen? Wir führen gerne mit Ihnen ein diskretes Gespräch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist genau die Frage, über die wir in diesem Land reden müssen. Aber wir müssen über mehr reden. Wir müssen darüber reden, dass Steuerpolitik nicht nur eine ökonomische Standortfrage ist. Es ist meiner Meinung nach auch vor allen Dingen eine Frage der Werte, des Wertesystems, der Gerechtigkeit, weil sich Leistung lohnen muss, meine Damen und Herren, weil nur so auch das erwirtschaftet werden kann, was wir für öffentliche Aufgaben brauchen und weil ein Steuersystem durch hohe Steuersätze und die immer weiter damit verbundenen Ausnahmetatbestände nicht gerecht sein kann. Steuerstrukturreform, das ist das erste Thema der Freien Demokraten in diesem Jahr. Wir werden am nächsten Dienstag in der Bundestagsfraktion in Berlin eine echte Steuerstrukturreform in der ersten Sitzungswoche in den Deutschen Bundestag einbringen. Wenn die Bereitschaft bei den anderen Parteien rhetorisch doch jetzt so betont wird, man wolle eine Steuerstrukturreform mitmachen, dann werden wir sie auch zur Abstimmung bringen, indem wir unseren liberalen Säumtarif einbringen von 15, von 25 und von 35%. Denn es ist besser, wir haben in Deutschland niedrigere Steuersätze, die dann aber auch von allen bezahlt werden, als hohe Steuersätze auf dem Papier und dem Volkssport wert die interessanteste Steuervermeidungsstrategie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist die eigentliche Aufgabe, um den es geht. Aber meine verehrten Gäste, natürlich müssen dann auch, und wir haben das durchgerechnet, wir sind ja die einzige Partei, die einen echten Gesetzentwurf vorgelegt hat. Wir wollen nicht in der Steuerpolitik auf März warten. Tempo! Als ob dieses Land mit langen Pferden wieder nach vorne gebracht werden sollte. Da muss schon ein bisschen mehr Temperament ran in der deutschen Politik. Und da sind wir treibende Kraft. Und da gehen wir auch an die steuerlichen Ausnahmetatbestände heran. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied zu dem, was von Herrn Eichel, von Herrn Steinbrück und von Herrn Koch vorgetragen wird. Die sagen, wir gehen an die steuerlichen Ausnahmetatbestände ran, Pendlerpauschale, Eigenheimzulage, Nachtarbeitsbesteuerung, und nehmen das Geld dann, um es in das Stopfen unserer eigenen Haushaltslöcher zu investieren, weil sie eben die Kraft zum Sparen in Wahrheit in weiten Teilen längst verloren haben. Weil sie immer ihre Interessengruppen gefällig bedienen wollen. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir gehen an die steuerlichen Ausnahmetatbestände heran. Ja, das werden wir tun. Aber wir nehmen dieses Geld und investieren es nicht in das Stopfen von Löchern, sondern in Steuersenkungspolitik, weil eine Steuerstrukturreform ohne Nettoentlastung ist nicht der ökonomische Impuls für neue Arbeitsplätze, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Nettoentlastung ist entscheidend. Und ich höre immer, wir haben so viele Haushaltslöcher. Wissen Sie, was nach der deutschen Definition ein Haushaltsloch ist? Ein Haushaltsloch ist, wenn die Einnahmen durch Steuern beim Staat jedes Jahr steigen, aber die Ausgaben noch schneller. Das ist die deutsche Definition für ein Haushaltsloch. Um es Ihnen handfest zu machen. Im letzten Jahr haben die staatlichen Ebenen mehr als 800 Milliarden Euro eingenommen. Das Problem ist nur, dass die Ausgaben noch schneller stiegen. Und das nennt dann Herr Eichel ein Einnahmeausfall. Da liegt ein Ausfall vor, das ist wahr. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, das Problem der deutschen Finanzpolitik sind nicht angebliche Einnahmeausfälle. Das Problem ist die mangelnde Ausgabendisziplin. Und das, was im Privaten gilt, muss endlich auch für den Staat gelten, meine sehr geehrten Damen und Herren. In der Abteilung Dosenpfand und Lkw-Maut hat jetzt die Bundesregierung ein neues Lieblingskind erfunden. Jetzt werden wir künftig mit hohen Bußgeldern bedroht, also nicht die hier im Raum sind, sondern nur außerhalb, wenn jemand im Haushalt schwach beschäftigt wird. Ja, das ist ein typischer Pavlovscher Reflex der politischen Linken, meine Damen und Herren. Also wir sehen, dass es da ein Problem gibt mit der Schwarzarbeit und das ist nicht in Ordnung. Da werden wir alle einig sein an dieser Stelle. Und der Pavlovsche Reflex dieses Finanzministers heißt mehr Finanzbeamte. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wir können in Deutschland so eine Art DDR-Light organisieren. Gewissermaßen neben jede Putzhilfe einen Steuerfahnder stellen. Das wird das Problem nicht lösen. Ein Steuersystem, das ungerecht ist, ist das eigentliche Problem. Und nicht die Bösartigkeit der Menschen, die angeblich nur darauf warteten, Steuern diesem edlen Herrn Eichel zu verweigern. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, Schwarzarbeit bekämpft man durch Steuersenkung und Steuervereinfachung, durch Steuergerechtigkeit. Das ist das liberale Kontrastprogramm zu dieser Regierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also, es ist ja schon zum Teil drollig, was alles in Deutschland so durchgeht. Wir haben in Wahrheit immer noch dieselbe Mehrheit der staatsgläubigen Verteilungsfürsten im Bundestag und Bundesrat wie allemal. Die SPD hat im Ende des Jahres einen Parteitag gehabt. Die SPD hütet auf ihren Parteitagen programmatisch den sozialdemokratischen Verteilungsstaat als Fluchtburg gegen die Realität der Regierungsverantwortung. Und das will ich Ihnen mal nur so ein paar kleinen Beispielen deutlich machen. Ich meine, das ist die größte Regierungspartei.
muss man dann auch in ihrem Bundesparteitag gehabt. Das ist ihr höchstes, oberstes Entscheidungsorgan. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die führen ein, und so schließen das, erstens die Ausbildungsplatzabgabe. Die Ausbildungsplatzabgabe wird nicht einen einzigen neuen Ausbildungsplatz schaffen, weil nämlich diejenigen, die ausbilden könnten, es aber unanständigerweise nicht tun, sich freikaufen werden und diejenigen, die gerne ausbilden möchten, aber wegen der wirtschaftlichen Situation nicht können, auch noch eine Abgabe auf die Schultern bekommen, was sie wahrscheinlich völlig zum Zusammenbrechen bringen kann. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das nächste ist die Erhöhung der Erbschaftssteuern, auch beschlossen von der SPD. Eine Woche später, auch wieder auf dem Bundesparteitag, diesmal der Grünen, beschließen diese die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Auch da lohnt es sich, einen Augenblick genau hinzuschauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer die Realität des Wirtschaftslebens kennt, der weiß, dass der Mittelstand zwischen betrieblichen und privaten Vermögen kaum praxistauglich zu trennen ist. Bei jedem Handwerker so unten ist der Betrieb, oben wohnt man, Parteiberufler. Und dementsprechend ist es schon eine interessante Politik, 2/3 nämlich der Vermögensteuer, die ja vom Verfassungsgericht abgeschafft worden ist, weil sie gegen unsere Verfassung verstieß, war eine betriebliche Vermögensteuer, hat also die Substanz von Unternehmen belastet. Das in unseren Zeiten. Und das nächste ist dann die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Ja, was heißt das denn, Erhöhung der Erbschaftssteuer? Ich finde, das ist auch für mich nicht nur eine ökonomische, steuerpolitische Frage, es ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Meine Damen und Herren, alles, was am Ende eines Lebens Mann oder Frau für die Kinder oder Enkelkinder vererben möchte, ist im Laufe des Lebens von x Mal versteuert worden. Und das sollten diejenigen bedenken, die das verlangen. Und dann kommt, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese fabelhafte Frau Sager von den Grünen, die Sprecherin, auch nicht irgendwie schütze allerletztes Glied, das ist die Sprecherin der Bundestagsfraktion einer Regierungspartei. Die sagt ja, wenn die Wirtschaft jetzt nicht spuren, dann müsse diese Regierung ihr eben die Folterwerkzeuge zeigen. 40.000 Pleiten im letzten Jahr. Und die Grünen wollen der Wirtschaft die Folterwerkzeuge zeigen. Wissen Sie was, meine Damen und Herren? Die Wirtschaft, wenn sie ausbilden soll und Arbeitsplätze schaffen soll, braucht keine rot-grünen Folterwerkzeuge, sie braucht mehr blau-gelbe Freiheit. Und das ist es, wie wir uns aufstellen. Aber merken wir doch, das ist nicht alles nur ein ökonomischer Irrsinn. Dahinter steckt ein Denken. Es steckt nämlich ein Gesellschaftsbild dahinter. Und genau das müssen wir entlarven, das meine ich mit der Wertedebatte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dahinter steckt nämlich das Denken in den alten Kategorien der Neidgesellschaft. Und ich finde, dieses Denken muss durch eine liberale Anerkennungskultur endlich abgelöst werden in Deutschland, meine Damen und Herren. Und mögen uns noch so viele als Klientelisten beschimpfen, ich bleibe dabei. Wer Besonderes leistet, wer sich mit Haus und Hof, mit Haut und Haaren, mit endlosen, schlaflosen Nächten seiner Arbeit und Aufgabe verschreibt, den sollen weder Politik noch Gesellschaft mit Neid bestrafen, sondern mit Hochachtung auszeichnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unsere Klientel sind alle Menschen in Deutschland, die etwas aus ihrem Leben machen wollen. Alle Menschen, für die Leistungsbereitschaft, Weltoffenheit und Toleranz entscheidende Werte im Leben sind. Unsere Klientel sind alle Menschen, die wissen, dass zu Recht noch Pflichten und zur Freiheit die Verantwortung gehört. Wir sind die Partei für diejenigen, die es noch schaffen wollen, genauso wie für diejenigen, die es schon geschafft haben. Wir sind die Partei für alle Menschen in Deutschland, ob Arbeiter, Angestellte, Handwerker, Ärztin oder Unternehmer, die es leid sind, für ihren Fleiß auch noch mit Neid, Missgunst und permanenten Steuer- und Abgabenerhöhungen bestraft zu werden. Das ist die Klientel der Freien Demokratischen Partei. Und das ist sozial motiviert. Wer die Staaten ständig fesselt, wird die Schwachen nur noch schwächer machen. Wir sitzen alle in einem Boot, aber einige müssen auch rudern. Ja, das sind Erkenntnisse, für die bin ich, kann Ihnen sagen, in den letzten Jahren, seitdem ich hier die Ehre habe, zu Ihnen sprechen zu dürfen, erst als Generalsekretär, jetzt als Parteivorsitzender. Ich bin dafür so oft als neoliberaler Turbokapitalist beschimpft worden, als Ellbogen-Juppie, der die Ellbogengesellschaft haben will. Man kann es ja gar nicht mehr aufzählen, was alles gesagt worden ist. Jetzt allmählich, wenn auch leider noch zu zaghaft, findet man ja die ersten zustimmenden Worte, die man ja eigentlich im Laufe seines eigenen Lebens vor solchen liberalen Wirtschaftsfragen nie erwartet hatte. Die deutschen Bischöfe. Im Dezember. Wörtlich. Ein Papier. Eine Gesellschaft wird nur dann solidarisch sein, wenn sie dem Einzelnen und den kleineren Einheiten einen möglichst weitreichenden eigenverantwortlichen Spielraum gibt. Seite 19 unten. Das ist das Papier, gegen das im Augenblick Norbert Blüm in den Zeitungen so zu Felde zieht. Wenn er dagegen ist, muss es gut sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nein, wir müssen weitermachen. Und das spüren wir alle auch. Da ist noch unendlich viel Aufgabe vor uns. Nehmen wir doch das Flächentarifvertragsrecht. Das ist doch ein ganz entscheidender Punkt. Liberale sagen, Selbstbestimmung vor Fremdbestimmung. Und dann, wir leben im Jahr der Aufklärung. Kant. Also raus aus der Unmündigkeit. Selbstbestimmung vor Fremdbestimmung. Dann heißt es immer, ja, das wollen die Arbeiter ja gar nicht. Ich schlage vor, wir lassen sie selbst entscheiden. Wenn in einem Betrieb 75% der Belegschaft in geheimer Abstimmung mit der Unternehmensführung etwas vereinbaren, dann soll das auch gelten, ohne dass ein funktionärisches Veto dieses verhindern kann. Und es ist mir völlig egal, ob dieses Veto von Gewerkschaftsfunktionären kommt oder von Arbeitgeberfunktionären. Ich denke nicht an Funktionäre und Verbände, ich denke an die Menschen, die dahinter stehen. Und die haben auch ein Recht, ein selbstbestimmtes Glück in die Hände nehmen zu können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Durchbrechen des starren Flächentarifvertragsrechts, das sollte der Wirtschaftsminister zum Thema der öffentlichen Diskussion machen und nicht, ob er morgen im Badezimmer eine Unterhose beim Radieren trägt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, Sie schütteln den Kopf, kann ich ja verstehen, gnädige Frau. Ich habe mir das Bild auch nicht gewünscht. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Reparaturbetrieb, der Deutschland ausgezeichnet hat im letzten Jahr, der muss eben überwunden werden. Also müssen wir uns verabschieden von dieser Sozialstaatsklempnerei. Wenn jetzt nicht ein Systemwechsel bei der Rente erfolgt, fährt das System vor die Wand. Das wissen wir alle, wie wir hier sitzen. Kann keiner die Altersstruktur in unserer Gesellschaft wegzaubern. Das ist nicht möglich. Also, meine Damen und Herren, ist eine politische Notoperation ohne einen Systemwechsel auch zutiefst unfair. Es sind drei Ziele, die wir in der Rentenpolitik beachten wollen. Rentensicherheit, Beitragsstabilität und Generationenfairness. Das sind die drei Kriterien. Rentenstabilität. Wissen Sie, was das Gefährliche an dem ist, was beschlossen worden ist von Rot-Grün?
Das können die ja machen ohne uns, weil sie dafür den Bundesrat nicht brauchen. Das Gefährliche ist, dass einmal die Rente real gekürzt wurde und gleichzeitig der Notgroschen der Rente, die sogenannte Schwankungsreserve, faktisch aufgelöst wurde. Das bedeutet, dass alles, was jetzt passiert, automatisch entweder zu Rentenkürzungen oder aber zu weiteren Beitragserhöhungen führen muss. Das ist die Rente nach Kassenlage. Das ist die Rente danach, ob man Geld in der Kasse hat bei Leichen oder wo auch immer, da wird was ausgezahlt oder nicht. Und das ist auch weit mehr als nur eine ökonomische Frage, das ist für mich eine Wertefrage. Ich finde nämlich, Rente ist kein Almosen, Rente ist ein eigentumsähnlicher Anspruch, erworben durch lebenslanges Arbeiten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben es ja vorgelegt. Und haben gesagt, wie eine Rentenreform aussehen muss, die auf Generationen fest wird. Viele erinnern sich noch an die demografische Komponente. Sagt der Bundeskanzler ja, dass er die aufgehoben hat. Das war ein Fehler gewesen nach der Bundestagswahl. Ein Fehler, das hört sich so geschmeidig, fahrlässig an. Tut mir leid, es war ein Fehler. Das ist ein teurer Lehrling, den wir haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es war kein, die 98 hier dabei waren, die erinnern sich noch ganz genau, das war von Schröder und Lafontaine kein fahrlässiger Fehler. Es war gemeiner Vorsatz, um einen Wahlkampf zu gewinnen. Und selten wurde ein Land so schäbig belogen. Selten wurde mit den Ängsten der Menschen so schäbig Wahlkampf gemacht. Wenn man damals beim Kündigungsschutz, bei der Rente, bei der Steuerpolitik wenigstens so viel Charakter gehabt hätte, das auch zu belassen, was die alte Koalition beschlossen hatte. Hunderttausende von Menschen hätten 5 Jahre später einen Arbeitsplatz mehr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich finde aber, dass sich da Fairness-Fragen auch woanders stellen. Ich finde es zum Beispiel nicht fair, wenn jemand, der mit 17 Jahren angefangen hat zu arbeiten, nach 45 Jahren Beitragszeit mit 62 Jahren in Rente geht, versicherungsmathematisch genauso behandelt wird, wie jemand, der als Bummelstudent mit Ende 30 sich endlich mal entscheidet, nicht sofort in den Vorruhestand überzugehen. Und da sage ich dir, meine Damen und Herren, das ist unvernünftig. Da müssen wir einen anderen Ansatz finden. Wir haben das vorgelegt. Ich lade Sie ein, das fundamentaler mit zu diskutieren, weil es nicht um diese Kleisterpolitik geht. Wer 45 Beitragsjahre erbracht hat, der soll dann bitte auch, ob er 62 ist oder älter, die Rente abschlagsfrei bekommen. Und wer das nicht erbracht hat, weil er sich bei der Ausbildung mehr Zeit lässt. Aus guten oder manchmal aus schlechten Gründen. Der weiß aber, er muss mehr privat vorsorgen. Und wer, wie wir Liberale, genauso sagt, zur Rente gehört in Zukunft eine gleiche Säule der privaten Zusatzvorsorge, der fügt eben auch hinzu, wer mehr Eigenverantwortung will, muss den Menschen durch Steuersenkung und Steuerentlastung den Spielraum für mehr Eigenverantwortung geben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Pflegeversicherung. Doch genau dasselbe, wo wir einen Systemwechsel brauchen und uns verabschieden müssen von dieser Klempnerei. Doch unfassbar, wir haben damals nach der deutschen Einheit bei der Einführung der Pflegeversicherung uns nicht durchsetzen können. Leider. Vor jeder dieser Fehlentwicklungen haben wir damals gewarnt. 10 Jahre später ist es genauso gekommen. Und deswegen, meine Damen und Herren, sollten wir wenigstens jetzt die Konsequenz ziehen und die gesetzliche Pflegeversicherung durch eine private, kapitalgedeckte Pflegeversicherung ersetzen. Und was im Gesundheitswesen als Jahrhundertreform bezeichnet wird, das hat doch bestenfalls noch die Halbwertszeit von 2-3 Jahren. Doch unfassbar, Praxisgebühren. Ich habe doch gar nichts gegen Eigenbeteiligung, keiner von uns hat was dagegen, aber doch nur in einem wettbewerblichen Gesundheitssystem. Ärzte quasi als Inkassobüro. Ohne dass es eine echte marktwirtschaftliche Macht des Patienten gibt. In monopolartigen Systemen. Mit Gesetzen zu Krankenkassen, das kann doch nicht die Antwort sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir brauchen eben auch hier eine Neugründung der sozialen Sicherungssysteme. Und das sage ich den Rot-Grünen genauso wie Herrn Seehofer und großen Teilen der Union. Weder Kopfpauschale noch diese Bürgerversicherung sind die Lösung in der Gesundheitspolitik. Die Bürgerversicherung sollte besser sozialistische Zwangskasse heißen, weil man ein Fass ohne Boden nicht dadurch wieder vollkriegt, dass man nochmal Millionen mehr Bürger zwingt, in dieses Fass einzuschütten. Das Gefäß muss neu gezimmert werden, nicht durch irgendein bisschen Klein-Klein-Politik, sondern durch den Systemwechsel schaffen wir endlich die monopolartigen gesetzlichen Versicherungssysteme ab. Führen wir sie über in eine Pflicht zur Versicherung, wo dann der einzelne Bürger eigenverantwortlich maßgeschneidert bei einem Anbieter seiner Wahl einen Tarif seiner Wahl auswählen kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also, das muss man auch mal sagen, weil ich ja hier in einigen Zeitungen lese, der Liberalismus sei bei der SPD und bei der Union angekommen. Und deswegen könnte man ja jetzt eigentlich auch die beiden alleine machen lassen. Tja, wer nach diesem Gesundheitskompromiss noch immer nicht die Nase von großen Koalitionen voll hat, dem ist meiner Meinung nach auch nicht mehr zu helfen. Große Koalitionen sind nämlich in Folge ein Problem. Da verbünden sich die Etatisten und Staatsgläubigen beider Volksparteien zu einer unheiligen Allianz. Und deswegen braucht es einen freiheitlichen, alternativen Ansatz in jeder Politik und in jeder Koalition. Und deswegen sind wir auch stolz über die Regierungsbeteiligungen, die wir in den letzten beiden Jahren wieder erobern konnten, zurückerobern konnten, weil nur Liberale in Verantwortung für mehr liberale Politik sorgen können, meine lieben Freunde. Also Sie merken, dass ich auf ein neues Staatsverständnis hinaus möchte, ein liberales Gesellschaftsverständnis, dass ich in dieser Grundsatzrede hier bei Ihnen auch für Sie gewinnen möchte, Sie gewinnen möchte dafür. Denn meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir müssen endlich begreifen, der Staat muss dienen und nicht herrschen, er soll nützen und nicht belasten. Was der Staat nicht regeln muss, das soll er auch nicht regeln dürfen. Das ist die liberale Philosophie. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, nirgendwo wird das ja besser deutlich als in der Bildungspolitik. Ich finde es, wie du so schön gesagt hast, skandalös, Conny. Sag mal, ihr zwei seht euch wohl häufiger, wa? Naja. Ich finde es skandalös, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass diese Bundesregierung allen Ernstes mal so hier nicht 16 Milliarden Euro Steinkohlesubvention zusagt. 16 Milliarden Euro Steinkohlesubvention. Und gleichzeitig heißt es ja, bei der Forschung, bei der Bildung, bei der Wissenschaft, da muss gekürzt werden. Das ist in meinen Augen ein Drama. Jetzt entdeckt der Bundeskanzler die Bildungspolitik und eine Elite-Universität. Ich weiß jetzt auch, wie der auf die Notwendigkeit einer neuen Bildungspolitik gekommen ist. Der kennt die Jungsozialisten. Ja, die waren ja hier. Ja, ich habe mich ja gefreut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die waren ja hier mit ihrem Transparent wieder dem irischen Ernst Jusos. Die Pisa-Opfer sind unter uns, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nein, meine Damen und Herren, es geht in der Bildungspolitik eben nicht allen Ernstes darum. Und Sie erlauben mir, dass ich das ein bisschen auf die Kernfragen reduzieren darf. weil es eben angesprochen worden ist, wie ich finde, vorzüglich angesprochen worden ist von den Vorrednerinnen und Vorrednern. Es geht eben darum, dass wir in Deutschland nicht eine Elite-Universität brauchen, sondern dass wir insgesamt aus dem Mittelmaß der deutschen Bildungspolitik herauskommen müssen. Was ich am Anfang gesagt habe, dieses Land muss wieder ehrgeiziger werden. Das gilt nämlich ganz besonders auch in der Bildungspolitik. Wissen ist die einzige Ressource, die durch Gebrauch nicht kleiner wird, sondern größer. Das ist unser Rohstoff. Das ist der Rohstoff der Deutschen.
Darf ich mal meinen Freunden von der jungen Familie, wir kennen uns, sagen, jetzt hat das Kind ein bisschen dazwischen gerufen, die Mutter geniert sich, versucht so ein bisschen das jetzt ruhig zu kriegen, lassen Sie ruhig, ich bin aus dem Bundestag anderes gewöhnt. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen, das Entscheidende ist eben nicht, dass wir ein bisschen über das Geld reden und eine Elite-Universität. Das sind alles Feigenblatt-Diskussionen. Wir brauchen eine strukturelle, neue Bildungspolitik. Und das Jahr 2004 muss das Jahr dieser neuen Bildungspolitik werden. Und dazu zählt vor allen Dingen mehr Autonomie der Schulen, der Hochschulen, der berufsbildenden Einrichtungen. Ich bin gegen ein Hochschulrahmengesetz. Ich will keine zentrale Vergabestelle für Studienplätze, ein Irrsinn, den man in keinem anderen Land weltweit überhaupt noch erklären kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte, dass sich unsere Studenten ihre Universitäten aussuchen können und die Universitäten sich auch ihre Studenten aussuchen können. Und das setzt in der Autonomie auch voraus, dass die Universitäten selbst entscheiden, was sie richtig finden. Und wenn es dann Universitäten gibt, die beispielsweise nachgelagerte Studiengebühren erheben, um das zu investieren in bessere Rahmenbedingungen des Lernens, dann sollten wir das nicht zentral verbieten, weil ich es ungerecht finde, dass die Krankenschwester für ihre Tochter beim Kita-Platz zahlen muss, und mit ihren Steuern in Wahrheit das Studium des Sohnes des Chefarztes mitfinanziert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir müssen uns bekennen zu Eliten. Elite hat nichts mit elitär zu tun. Wir müssen endlich begreifen, dass wir Eliten nicht nur im Sport brauchen. In der Wissensgesellschaft kommt es auf die Spitzenleistungen mehr an als in der Industriegesellschaft. Es kommt darauf an, dass edelste Köpfe bei uns klügstes denken. Und es kommt eben nicht darauf an, dass wir mit dieser planwirtschaftlichen Bildungspolitik in Wahrheit mittlerweile jeden siebten promovierten Forscher ins Ausland abwandern lassen. Mit jedem klugen Kopf, der in der Forschung Deutschland verlässt, geht ein Stück unseres künftigen Wirtschaftswachstums mit. Und deswegen muss dieses Land andere Rahmenbedingungen anbieten, Anerkennungskultur anbieten. Und das setzt übrigens auch voraus, dass wir uns zu neuen Technologien bekennen, dass wir sie nicht beschimpfen, dass wir sie nicht bekämpfen, sondern dass wir Forschungseliten in Deutschland halten, damit sie eben nicht ihre Forschungsfreiheit in anderen Ländern suchen. Das ist doch das große Problem. Denn beispielsweise beim Transrapid der zivilen Verarbeitung von Plutonium, diese Bundesregierung selbiges in Deutschland ablehnt, aber gleichzeitig den subventionierten Verkauf ins Ausland betreibt, dann ist das eine Doppelmoral gegenüber diesem technologischen Fortschritt, die durchbrochen werden muss durch Forschungsfreiheit statt Forschungsfeigheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dass im Land der Dichter und Denker eine Bundesregierung nicht einmal in der Lage ist, eine Straßenmaut zu erheben, unterstreicht die dringliche Notwendigkeit der in diesen Stunden stattfindenden Klausurtagung der SPD zur Bildungspolitik. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, es ist schon erstaunlich, was bei manchen Kommentator als liberal durchgeht. Faszinierend, was das für ein diffuses Verständnis ist. Das beweist die Notwendigkeit dieser Wertedebatte. Werte, die Leistungsbereitschaft, Toleranz, Disziplin,
Höflichkeit und Respekt gelten als altmodische Sekundärtugenden. Ich glaube, es sind Primärtugenden, die in der modernen Gesellschaft die Menschen zusammenbringen und zusammenhalten. In Berlin gibt es ganze Straßenzüge. Da ist keine einzige Häuserwand mehr ohne Graffiti. Ich halte das nicht, wie manche Grüne, für jugendliche Kreativität und künstlerische Selbstverwirklichung. Ich halte das für einen schlichten Werteverlust, für ein Alarmzeichen, dass nämlich der Respekt vor dem Eigentum anderer verloren gegangen ist.
Respekt! Respekt, meine Freunde,
vor dem anderen, auch vor dem Anderssein und Andersleben. Das ist eine der wichtigsten Tugenden in der freien und fairen Gesellschaft. Respekt vor der Leistung des Starken, Respekt vor der Menschenwürde des Schwächeren. Das ist die liberale Form der Solidarität, die jeder Umverteilungsmechanik überlegen ist. Für uns sind Herzensbildung und Nächstenliebe nicht zuerst staatliche Dienstleistungen, sondern die respektvolle, ja, liebevolle Zuwendung des Menschen zum Menschen. Nächstenliebe darf nicht als staatliche Dienstleistung verkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Und deswegen setzen wir Freie Demokraten
auf Familien. Auf die Familien, die Kinder. Und unser Steuerkonzept ist mit Abstand das Beste, was in der Familienpolitik überhaupt vorgeschlagen wird. Wir setzen darauf, dass Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen, nicht diskriminiert werden. Ob Ehen mit Kindern, Alleinerziehende, Nicht-Eheliche oder gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, für Liberale ist jede Verantwortungsgemeinschaft wertvoll, in der Menschen füreinander einstehen wollen. Der Zusammenhang zwischen der inneren Liberalität einer Gesellschaft und ihrem ökonomischen Fortschritt, zwischen der stimulierenden Toleranz und der Leistungsbereitschaft, die aus Kreativität entsteht, wird bei den Konservativen bis heute nicht anerkannt. Halbe Freiheiten sind aber noch keine Freiheit. Der Konservative entscheidet sich eben im Zweifel für die Ordnung, gelegentlich sogar für die obrigkeitsstaatliche Ordnung. Und wenn es dieser Ordnung dient, wird die absolute Mehrheit der CDU in Hessen auch auf eine lückenlose, vollständige Überwachung aller Autofahrer durch den Staat. Dann überbieten sich Herr Beckstein von der CSU und die SPD-Innenminister bei der Forderung nach immer größeren genetischen DNA-Dateien. Und der CSU-Generalsekretär fordert ein Ausgehverbot für Jugendliche nach 20 Uhr. Bei denen sei der Liberalismus angekommen, lese ich. Setzen Sie das zu Hause mal durch, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Menschenwürde und Menschenrechte sind für Liberale ständiger Auftrag.
Und das gilt eben auch in der Außenpolitik. Unsere Außenpolitik, die muss interessensgeleitet und sie muss werteorientiert sein. Und wenn in einem Jahresbericht 2003, letztes Jahr, Amnesty International schreibt zu China, es waren erneut schwere Menschenrechtsverletzungen zu verzeichnen. In gewissen Bereichen verschlechterte sich die Menschenrechtslage im Vergleich zu den Vorjahren. In gewissen Bereichen verschlechterte sich die Menschenrechtslage im Vergleich zu den Vorjahren. Meine Damen und Herren, wenn der deutsche Bundeskanzler auf seiner China-Reise zum Ende letzten Jahres unterstützt im Bundestag durch seinen Außenminister Fischer die Aufhebung des Waffenembargos gegen China fordert, dann opfern beide die Menschenrechte auf dem Altar ihrer ohnehin ausgeweiteten Waffenexportpolitik. Wir haben eine andere liberale Tradition. Mit Ihnen, lieber Herr Kinkel, mit Ihrem Vorgänger Hans-Dirk Genscher und mit Ihrem Vorvorgänger Walter Scheel. Waffenexporte in Länder, die eklatant die Menschenrechte verletzen, darf nicht deutsche Politik werden. Zivile Zusammenarbeit ja, Handel durch Wandel ja, aber Waffenexporte in menschenrechtsverletzende Führungen und Länder, das ist nicht der Liberalismus. Sehr geehrte Damen und Herren.
Ich freue mich auf die Wahlen in diesem Jahr. Ich freue mich darauf, weil ich mich so genau daran erinnere, wie es vor einem Jahr genau war. Zur selben Stunde stand ich hier, hörte im Radio
Das ist ja alles schwierig für die FDP. Jetzt verschwindet sie. Das Jahr davor, also jetzt verschwindet sie aber wirklich. Das Jahr vorher spricht viel dafür, dass sie verschwindet. Ich komme seit 20 Jahren zu diesem Dreikönigstreffen, erst als Gast und heute als Redner. Das war jedes Mal gleich. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das macht mir ja so viel Freude, dass Sie die jedes Mal vom Gegenteil überzeugen können. Und meine Damen und Herren, das ist genau das, was im letzten Jahr stattgefunden hat. Dreikönigstreffen, wir erinnern sich, da hieß es Niedersachsen und Hessen gut. Chancenlos waren 4 Wochen später die besten Wahlergebnisse für die FDP seit 40 Jahren. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben im letzten Jahr Wahlen gewonnen. Wir haben in den letzten 2 Jahren unsere Landtagsmandate von 55 auf 112 mehr als verdoppeln können. Und wir stehen jetzt natürlich gestärkt mit mehr Substanz vor verantwortungsvollen Entscheidungen. Einmal, was die Europapolitik angeht. Und das ist wirklich, wie ich finde, das Beste und Wichtigste dieses Tages, bei allem, was hier respektvoll auch gesagt worden ist. Liebe Silvana, dass du dich hier so brillant als kompetent und sympathisch überzeugend eingeführt hast, das verdient unsere doppelte und dreifache Anerkennung. Meine Damen und Herren, wir stehen vor Landtagswahlen, vor Kommunalwahlen, vor der Europawahl, wo wir gute Chancen haben. In Hamburg geht es darum, dass Rot-Grün verhindert werden kann und dass dort eine seriöse neue Mehrheit aus CDU und FDP gebildet werden kann. Dieser Herr Schill hat eine neue Partei jetzt sich gesucht und sagt, das sei die Keimzelle des Neuanfangs der deutschen Politik. Als ich das gelesen habe, habe ich eher an Gummizelle als an Keimzelle gedacht, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, mit Selbstbewusstsein packen wir diese Wahl. Mit Selbstbewusstsein, aber natürlich auch mit den notwendigen Maßnahmen Bescheidenheit. Ich denke dabei auch an unser gewachsenes Gewicht in der Bundesversammlung. Wir werden mit diesem gewachsenen Gewicht in der Bundesversammlung verantwortungsvoll umgehen. Wir wollen eine Persönlichkeit, hinter der sich unsere Bürgerinnen und Bürger versammeln können, die ein Anker des Vertrauens ist in unruhigen Reformzeiten. Wir wollen eine Persönlichkeit, die in der Reformdebatte zur Meinungsführerschaft mit eigenem Wort fähig ist. Wir wollen eine Persönlichkeit, und deswegen entscheiden wir nicht zuerst danach, ob jemand aus dem Osten, aus dem Westen kommt, Mann oder Frau ist oder welches Parteibuch er hätte. Wenn Teile der CDU jetzt in dieser Woche gesagt haben, es sei doch automatisch klar, dass die stärkste Fraktion, also die Union, den nächsten Bundespräsidenten stelle, weise ich darauf hin, Bundespräsident wird, wer die Mehrheit in der Bundesversammlung hat und nicht nur, wer eine große Fraktion hat. Es gibt keinen Automatismus für irgendeine Partei, die Kraft der Persönlichkeit zählt. Und mir fallen auch ein paar ganz hervorragende, vorzügliche, liberale Persönlichkeiten ein. Und deswegen werden wir uns diese Option auch offen halten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Anhänger und Gäste des Liberalismus. Wir wissen, dass diese Gesellschaft eine Trendwende braucht. Und ich glaube auch, meine Damen und Herren, dass diese Trendwende erreicht ist. Die brauchen Sie noch nicht aufzustellen, ich brauche mal was. Das ist gut. Weil ich muss Ihnen nicht sagen, also wenn die das aushalten können, die es erst recht. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, immer mehr Menschen wollen dem Trugbild nicht glauben, dass die Politik immer mehr an alle verteilen kann. Es waren die Menschen in den neuen Bundesländern, die mit dem Versprechen der IG Metall für die 35-Stunden-Woche nicht mehr mitmachen wollten. Das war für mich eine friedliche Revolution, eine neue friedliche Revolution gegen die Politik der falschen Versprechungen. Hier hat eine Verantwortungsmentalität die Anspruchsmentalität ersetzt. Und das geschieht jetzt in ganz Deutschland. Und das ist der liberale Humus, den wir in unserer Gesellschaft brauchen. Wir Liberale muten den Bürgern mehr zu, weil wir ihnen mehr zutrauen. Wir stellen uns nicht zur Wahl, weil einige von uns etwas werden wollen oder werden müssten, sondern weil nur mehr Liberale in Verantwortung die gemächliche deutsche Politik weiter liberalisieren können. Die Liberalisierung der deutschen Politik, die ist nicht beendet. Sie hat gerade erst begonnen. Glück und Gesundheit für Sie alle. Thank you.